Ehe ich uns den Predigtext lese, ich meine, Sie haben ihn ja eh dabei in dem gelben Zettel, können also, wenn Sie schon neugierig sind, auch vorlesen, möchte ich nochmal in dieses große Thema, in das wir da hineinstürzen, sozusagen geschichtlich hineindenken. In dieser Geschichte dieser Welt, da zieht sich das durch die Geschichte der Kirche, der Glaubenden, dass es da immer diese zwei großen Schauplätze gibt, diese zwei Dinge. Da gibt es das eine, die Mächtigen dieser Erde, die Gewalt, die alles bestimmen will. Diktatoren gibt es, solange man zurückdenken kann. Die Welt ist voll davon, war voll davon. Ob sie dann Könige hießen, Präsident hießen, egal. Die sind immer da. Und die versuchen immer zu bestimmen. Es gibt immer diesen machthungrigen Menschen, der alles bestimmen will. Und dabei noch denkt, dass wenn er alles bestimmt, es für alle gut ist. Ein kleiner Irrtum, gell? Das, was ich denke, für alle gut ist, ist nicht immer für alle gut. Vor allem, wenn es dann Menschenleben kostet. Für die ist gewiss nicht gut. Das ist die eine Größe. Und die andere Größe, das ist in dieser Geschichte zumindest immer wieder da, die Geschichte des Volkes Gottes, die Geschichte der Christen, die Geschichte der Menschen, die eine andere Größe als die bestimmende Größe gefunden haben, nämlich Gott. Wir Christen ganz bewusst in seinem Sohn Jesus Christus. Und diese beiden haben durch die Geschichte der Welt ein dauerndes Ringen. Immer versuchen die Mächtigen und die Herren dieser Erde und die Größen dieser Erde, die Christen zu bestimmen. Bis zu einem bestimmten Punkt machen wir Christen auch mit. Ich hoffe, sie zahlen ihre Steuern. Bis zu einem bestimmten. Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber es gibt einen Punkt, da machen wir nicht mehr mit. Da haben die ersten Christen gesagt, den Kaiser opfern können wir nicht. Ihm gehorchen, ja. Aber opfern als Gott geht nicht. Und im Sozialismus war es dann so, dass man eben als Christ sagte, dem Atheismus kann ich nicht Ja sagen. Ich kann in diesem System leben, ich kann ihm dienen, aber ich kann nicht Ja sagen zu diesem Ganzen. Und im Dritten Reich war es das Gleiche. Hitler anstelle von Gott oder Hitlers Spezialgott anstelle des Gottes der Bibel, das geht dann irgendwann nicht mehr. Und das führt dann immer zum Gleichen. Zum Leiden. Für die Gemeinde Jesu Christi. Führt zum Leiden. Und es zieht sich durch bis heute. In den islamischen Ländern, dass die Leute sagen, ich kann ihr Leben alles machen, aber ich kann nicht euren Glauben annehmen. An Allah, den Koran, das Ganze kann ich nicht. In dem Moment wird es ganz gefährlich. Ist doch ein Ding, oder? Dass man in Ägypten gegen dieses Video da demonstriert und dann nimmt man 1000 Christen fest. Ist das richtig? Haben die Christen demonstriert und dann was gemacht? Merken Sie, das ist ein Ringen, das sich durch die Zeit zieht. Und wir kommen in eine Geschichte hinein, wo dieses Ringen sozusagen das Christliche richtig losging. Wo das erste Mal so richtig deutlich wird, das ist eigentlich das zweite Mal, es gab vorher schon einen, der dann zum Opfer wird. Und die Gemeinde Jesu Christi zeichnet in diesem Ganzen eines aus, und das ist die Überschrift über unseren heutigen Predigtext, die nicht dasteht, aber die ich als heimliche Überschrift sehe. Der Christ hat einen anderen Herrn. Das ist das, was ihn herausnimmt. Nicht die andere Konfession ist entscheidend, sondern die Frage ist, welchen Herrn habe ich? Und wenn Jesus Christus mein Herr ist, dann bin ich einer, der auf ihn hört, der ihn als letzte Größe hat, der sich von ihm bestimmen lässt. Und das bestimmt dann wieder mein Leben. Ja, hat dann Folgen. Und es kann sich dann in alle möglichen Konfessionen heraus ereignen. Es kann als katholischer Christ sein, als evangelischer, als Freikirchler, als was weiß ich, es alles da gibt. Aber entscheidend, und das sollte auch das Verbindende sein, er ist mein Herr. Unter dieser Überschrift müssen wir die kommende Geschichte jetzt hören. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte 12 die ersten Verse. Ich lese etwas weiter, als bei Ihnen abgedruckt ist, weil der Schluss ist einfach so nett. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihm 4 Wachen, von je 4 Soldaten ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe ab. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und er folgte ihm. Und er wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen dann durch die 1. und 2. Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Segne uns dieses Wort, Herr, und mach es uns zu einem Wort für uns. Amen. Das endet schon nett, gell? Die Gemeinde betet so fleißig. Und dann tut Gott das und die glauben es gar nicht. Ich habe das Ganze so mal versucht, in 3 Teile einzuteilen. Das ist die klassische Predigteinteilung. Dann 3, kann man sich besser merken, sagen die Rhetoriker. Na ja, gut. Der erste Teil, den wir haben, ist, Jakobus muss sterben. Doch Gott wird ihm das Leben schenken. Der zweite Teil, Petrus darf leben, denn Gott tut seine Wege lenken. Und der dritte Teil ist, wir dürfen beten, denn Gott tut mehr, als wir denken. Das Reimwort haben Sie vielleicht schon, irgendwas mit Enkel. Okay. Jakobus muss sterben, doch Gott wird ihm das Leben schenken. Wir könnten es auch übersetzen mit, ich muss sterben, doch Gott wird mir das Leben schenken. Der Text fängt ja gar nicht positiv an. Da haben wir die Botschaft von Jesus, der lebt, der auferstanden ist, der größer ist als der Tod, der den Lazarus herausholt, haben wir gerade vorher gehört, der seine Gemeinde in die Welt schickt, um eine Botschaft der Liebe hineinzutragen, und das Ergebnis? Jakobus muss sterben. Jakobus ist der Zebedaide, der Bruder des Johannes, derselbe, der Jesus mal gefragt hat, können wir, da war die Mutter mit dem Spiel, karrieremäßig, können wir zu der Rechten und Linken im Himmel sitzen? Dann hat Jesus sie gefragt, könnt ihr auch den Leidenskelch trinken, den ich trinken kann? Hat Jakobus gesagt, jawohl, können wir. Er musste es trinken. Ob er es zu Rechten oder zu Linken sitzt, hat Jesus offen gelassen. Der musste sterben. Und die Gemeinde Jesu Christi, das durchzieht ihre Geschichte, dass die Besten immer wieder irgendwo sterben müssen. Ich habe in den Sommerferien die Bonhoeffer-Biografie, die neue von Mittagsas, gelesen. War gut. Ein Geschenk der Gemeinde, herzlichen Dank. Und das ist so verrückt, wenn du diese Geschichte liest, wie das zusammenkommt, dass dieser Bonhoeffer 39 noch nach Amerika fährt. Sie wollen ihn retten, dass er nach dem Krieg dann da sei für Deutschland. Und dann sitzt er dann in Amerika und sagt, ich kann hier nicht sein. Als Jesu Jünger muss ich in Deutschland sein, bei den Brüdern und Schwestern, in den Anfechtungen, durch die die gehen. Ich kann nicht hier bleiben. Und er fährt zurück. Und als man ihn hinrichten will, da laufen die Zufälle so zusammen, dass man eigentlich denkt, der wäre fast noch davon gekommen. Die haben den Ort verwechselt, wo sie ihn hinliefern sollten. Und dann finden sie ihn doch noch und töten ihn. Und er ist nicht der Einzige. Wie viele Gute sind in jener Zeit ums Leben gekommen? Paul Schneider, der Erste. Und jetzt das Gleiche in den Ländern, wo Christenverfolgung ist. Wie viele sind es, die müssen sterben? Passt das denn, Jesus, zu einer Siegesbotschaft, dass so viele sterben müssen für dich? Passt das denn zu einer Siegesbotschaft, dass der Sohn Gottes am Kreuz sterben muss? Passt das? Manche sagen bis heute, das passt nicht und lassen das Kreuz deswegen unter den Tisch fallen. Es passt. Es ist Gottes seltsame Art, sein Reich zu bauen. Aber all den vielen, die sterben müssen, all den vielen gilt eine Zusage. Diese Zusage Jesu Christi, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mein Tod am Kreuz ist für alle eure Sünden geschehen. Nichts kann euch aus meiner Hand reißen, auch der Tod nicht. Auch die Feinde nicht, nicht die Mächtigsten, nicht die Schlimmsten, die es gibt. Das galt für Jakobus. Jakobus muss sterben, doch Gott wird ihm das Leben schenken. Ja. Und das gilt übrigens auch für Sie. An dem Tag, als sehen Sie sich zu Jesus Christus als Ihrem Herrn bekennen, sich bei ihm festgemacht haben, ob das als eine besondere Bekehrungserfahrung passierte, wie wir es im Pietismus einfach gerne haben, ob es, wie es im Lutherischen heißt, manchmal, wie der Klaus Vollmann sonst sagte, wir sind fromm geworden, oder ob es ganz anders einfach ein Jahr ist, das ich in meiner Konfirmation oder an einem Tag gefunden habe, an dem Tag, an dem ich sage, dieser soll mein Herr sein. An diesem Tag spricht er mir zu und du sollst mit mir im Leben sein. Ich muss sterben. Und da bin ich gar nicht anders als die, die in der Verfolgung sterben. Ich muss irgendwann auch sterben. Wir alle. Es ist eigentlich gar nur noch eine Frage des Zeitpunktes, aber am eigentlichen kommt doch hier kein vorbei. Ist es morgen? Ist es nächste Woche? Ist es in 10 Jahren? Ist es 20, 30 Jahre wäre nicht schlecht. Aber ich weiß es nicht. Aber ich weiß das eine. Ich habe einen Herrn, der mir zusagt, wenn du stirbst, keine Angst, du gehst mit mir ins Leben. Und so kann Jakobus als Jünger Jesu in den Tod gehen. Und es ist schon seltsam, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Dass es immer wieder dazu führt, dass dieses Leiden der Christen dazu führt, dass Leute nachdenklich werden. Dass eine Corrie ten Boom erzählt, wie man sie verhaftet hat und wie man sie verhört hat und wie sie dann anfängt, mit ihrem Peiniger über Jesus Christus zu reden und der irgendwann das Verhör zur Seite schiebt und ihr zuhört. Das Gleiche weiß ich von Richard Wurmbrand, dem Gründer unserer Märtyrerkirche, dass er einem kommunistischen Kommissar gegenüber sitzt und sagt, der sagt zu ihm, unterschreiben Sie, dass Sie nicht mehr an Gott glauben und dass Sie nie wieder was davon sagen. Und er sagt, das kann ich nicht, aber ich kann was tun, ich will hier für Sie beten, das will ich aufschreiben. Ich liebe Sie, weil Jesus Sie liebt und ich will mit Ihnen sein. Da sagt der Kommissar, das geht doch nicht. Und auch er legt die Verhörakte zur Seite und hört ihm zu. Dieser Kommissar ist später selber als Christ in Gefängnissen gestorben. Was für eine seltsame Botschaft. Aber über allem steht Jakobus und ich, wir müssen alle sterben. Doch Gott wird uns das Leben schenken. Das ist sicher. Und es gibt eine gewisse Gelassenheit. Eine gewisse. Ein bisschen Angst vorm Sterben haben wir trotzdem, glaube ich. Manche mehr, manche weniger. Also ein bisschen unsicher, wie das alles wird. Dann schaffe ich das loslassen, wenn ich arg früh loslassen muss und so. Das sind eigene Themen. Aber über einen brauchen wir keinen Zweifel haben. Dieser Herr ist größer als der Tod. Gut. Zweiter Punkt. Petrus darf leben, denn Gott tut seine Wege lenken. Auch das könnten wir jetzt ganz einfach übersetzen. Ich darf leben, denn Gott tut meine Wege lenken. Ja, Gott lenkt meine Wege. An dem Tag, in dem Moment, wo ich das mal für mich geklärt habe, dass Gott mein Herr ist, dass Jesus Christus der ist, der mein Leben in der Hand hat, ja, von dem Tag an darf ich glauben, dass in meinem Leben denen, die lieben, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Darf ich glauben, dass er auch durch die Widrigkeiten, Schwierigkeiten und Probleme mich hindurchbringt? Petrus macht die unglaubliche Erfahrung, die ich auch gerne mal erfahren würde, aber eigentlich nicht, weil ich würde mich gern von 16 Soldaten im Gefängnis bewacht in Ketten liegen. Ich hätte höchstens gerne den Engel. Aber er macht diese Erfahrung, das Erste, was mir da auffällt, ist, der schläft. Seelenruhig in der Nacht vor dem Schauprozess. Mei, ist das Schlaf der Erschöpfung? Könnte sein. Oder ist das Schlaf, weil er einfach sich geborgen weiß in der Hand seines Herrn? Steht nicht da. Ich könnte mir das Zweite denken. Und mitten in diesem Schlaf hinein muss ihn der Engel wecken. Das ist kein Petrus, der wartet darauf, dass ihn irgendjemand befreit. Befreiungskommando kommt. Sondern das ist ein schlafender Petrus, der sich in des Herrn Hand gelegt hat und sagt hat, mach du's gut mit mir. Und dann warten wir mal ab. Und nun kommt der Engel. Muss ihn in die Seite schlagen. Richtig heftig. Richtig kräftig rütteln. Petrus wird auch nur halb wach. Ja? Gleichzeitig, wie der Engel ihn rüttelt, fallen die Ketten ab. Kann ich Ihnen nicht erklären, naturwissenschaftlich, komme ich an meine Grenzen. Aber ist alles, was wir nicht erklären können, deswegen unmöglich, wenn es einen Gott gibt? Danach muss er sich anziehen, zieht deine Schuhe an, zieht deinen Mantel an, folge mir. Die anderen Soldaten daneben schlafen, tief und fest weiter. Was das auch immer für ein Schlafmittel war, was Gott ihnen da gegeben hat. Nicht der Schlaf der Gerechten. Und dann geht es vor Tür. Die Wachposten stehen da oder schlafen. Auf jeden Fall kriegen sie nichts mit. Die nächsten Wachposten kriegen auch nichts mit. Und dann öffnet sich die Tür, das steht im griechischen Automates. Das ist richtig mit dem Automat, gell? Für die in der Antike war das ja nicht vorstellbar. Für uns mit unseren modernen Garagentoren kein Problem. Der Engel hat den Knopf gedrückt und ging auf. Aber solche Knöpfe gab es damals noch nicht. Das ging von alleine. Und Petrus läuft da einfach nur so wie halb im Halbdämmer vorbei. Das heißt sogar, er denkt, ich bin im Traum, in der Erscheinung. Ist ja auch ein schöner Traum, oder? Wenn du im Gefängnis liegst und deinen Schauprozess wartest, weißt, dass Jakobus, dein Bruder im Glauben, gerade erst hingerichtet wurde und das wahrscheinlich dir auch bevorsteht. Das kannst du ja nicht glauben, dass dich ein Engel durch ein Gefängnis rausholt. Das kann man doch gar nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Engel schickt. Auch Petrus kann das dann erst glauben, als er plötzlich draußen auf der Straße steht, allein. Allein. Der Engel ist weg. Alsbald heißt er, sogleich. Kaum war seine Straße weit weg vom Gefängnis, weg. Engel sind niemals das, was wir verehren als Christen. Sie sind immer nur die Diener und Helfer Gottes, seine Bote, aber nicht die, die wir letztlich anbeten und verehren. Aber seine guten Helfer. Der Engel ist weg und Petrus muss sich jetzt überlegen, was die Sache jetzt war und was das Ganze soll. Und er macht sich auf den Weg. Er kommt zu seiner Gemeinde. Er soll noch weiter als Bote Gottes unterwegs sein. Seine Zeit ist noch nicht zu Ende. Gott entscheidet über unser Leben. Ist das nicht eigentlich tröstlich? Nicht der mächtige Herodes, nicht seine 16 Soldaten, die den Petrus bewachen, entscheiden, nicht die Festungsmauern der Burg Antonia entscheiden, sondern unser Herr selber entscheidet, was mit seinen Leuten passiert. Wie sagte Jesus, als er vor Pilatus stand? Und Pilatus sagte, antwortest du nichts, ich habe Macht. Da sagt Jesus zu ihm, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Du hättest keine Macht. Oder wie sagen die, die man in den Feuerofen wird, die Geschichte des Daniel, vielleicht noch bekannt? Daniel und seine Freunde, die dann in den Feuerofen geworfen werden sollen und Daniel selber, der zum Löwen kommt, in die Löwengrube geht. Und dieser Satz, der im Danielbuch mir so hängen geblieben ist, dieses, wenn Gott es möchte, kann er mich retten. Wenn aber nicht, so bleibt er doch der Gott, der alles bestimmt und nicht deine Götter, König, nicht dein. Dieses Wissen über mein Leben zu haben, er entscheidet, er. Wenn mich eine Krankheit trifft, er entscheidet, ob sie meine Krankheit zum Tode ist oder ob sie ein Weg des Leidens ist, durch den ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, reifen, weiterkommen, schwierige Erfahrungen und doch Erfahrungen machen darf. Das ist eine eigene Geschichte, das können wir heute nicht in der Predigt immer an. Wenn ich in Schwierigkeiten in meinem Leben komme, er ist der, der drüber steht. Was für eine tiefe Gelassenheit könnte das geben, wenn ich nicht so ein Zweifler wäre, so ein Kleingläubiger, so ein immer wieder sich Sorgenmacher. Petrus darf leben, denn Gott wird seine Wege lenken. Sie und ich, du und ich, wir dürfen leben, denn Gott lenkt unsere Wege. Er ist der, der die Hand drüber hält. Schauen wir nicht zu sehr nach uns, unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Petrus tut in der Geschichte gar nichts selber, eigentlich. Der kriegt alles angewiesen und kommt raus. Es geht hier nicht um Klugheit, um Intelligenz, um besondere Fähigkeiten, um mit Gott leben zu können. Es geht nur darum, folge dem Engel und hör auf ihn. Folge dem Herrn und hör auf ihn. Befreiung. Tja, Petrus darf leben, denn Gott tut seine Wege lenken und sie und ich sollen auch leben. Das ist gut zu wissen. Auch für die Gemeinde der Kirche. Es gibt Christen, die in der Verfolgung zugrunde gehen und es gibt andere, die überleben und geben die Botschaft weiter. Gott entscheidet, nicht wir, was er zulässt. Letzter Teil, nun geht der Petrus nach draußen zu seiner Gemeinde. Er geht zur Gemeinde. Ja, und da begegnet er einer Gemeinde, die ganz toll ist. Also die ist richtig gut. Die machen 24/7, ja, die ganze Zeit für Petrus. Die hängen wirklich dahinter. Die sagen, unser Gebet hat doch Wirkung. Wir wollen den Petrus nicht verlieren. Das können wir uns gar echt nicht leisten. Der Jakobus reicht uns. Wir wollen es nicht, Gott. Macht es gut. Und dabei gibt die Gemeinde zweierlei. Sie ringt zum einen mit Gott darum, dass er doch vielleicht die Dinge wirklich nach irdischen Maßstäben gut, also davonkommen, heil werden, gesund werden, gut macht. Und gleichzeitig ringt sie damit, ihr Ja zu finden zu Gottes Wegen. Und das ist doch immer das Gleiche, oder? Auch bei uns. Wenn du eine Krankheit hast oder wenn Schwierigkeiten in deinem Leben, du betest doch, und das soll man, und das darf man, Herr, mach es gut mit mir. Mach mich wieder gesund. Pass auf mein Kind auf. Sorge und du weißt was alles. Und dabei bitten wir und haben im Hinterkopf aber selber Gott so die Vorschläge, die wir so ihm zu machen haben. Also so könnte das so etwa aussehen. Und das hätten wir gern. Das ist das eine und das dürfen wir. Das andere ist, gleichzeitig sind wir als Betende immer auch Menschen, die lernen, dein Wille geschehe zu sagen. Und zu lernen zu sagen, okay Herr, ich würde mir das gerne so und so und so vorstellen, aber wenn du es anders machst, dann bring mir bei, dass ich den anderen Weg auch als deinen Weg annehmen kann und Ja sagen kann. Sonst bleibe ich zum Beispiel, wenn mir mein Partner stirbt und ich habe gebetet und gebetet, dass er am Leben bleibt und er ist gestorben, dann werde ich dann entweder zum Atheisten, das sind die einen, zum Gottesfeind oder zumindest zu einem, der Gott zur Seite schiebt. Das kann mir dann passieren. Oder ich werde zu einem ewig Trauernden, der nie ein Ja zu dem neuen Weg findet. Dass das nicht schnell geht, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber es muss ein neuer Weg gefunden werden. Das geht nur über das Ja und das geht nur über das Beten. Die Gemeinde ringt und in ihrem Beten kann sie gar nicht glauben, dass Gott viel größer ist und gütiger und liebevoller, als sie dachten. Petrus steht vor der Tür und zieht also die Tür zu. Stell dir vor, wir beten hier alle Peter, ja, dass irgendeiner aus der Gemeinde irgendwo freikommt oder sowas, oder gesund wird und dann steht er vor der Tür und wir weinen, wir haben Peter Tür zugeschlossen, nee, nee, geht nicht, wir beten da nicht. Unglaublich. Wir dürfen beten, denn Gott tut mehr, als wir denken. Das ist mein letzter Satz. Beten, denn Gott tut mehr, als wir denken. Das ist die Quelle des Lebens. Gottes Wort setzt sich durch. Das ist das Ende dieser Geschichte. Und der Schluss vom Ganzen, obwohl der Widerstand der Menschen groß ist, ob da Gewalten viele sind und der Mächte viele sind, die das nicht wollen, dass sich die Botschaft Jesu Christi durchsetzt, es setzt sich durch, immer wieder neu. Und in diese Bewegung gehören wir hinein. Wir alle. Das ist gut. Ganz kurz noch versuche ich in Gebärde zwei Sätze dazu. Ja? Ich versuche nochmal für euch es zu sagen. Jesus liebt uns. Ja?
Ja, das ist gut, das wissen wir. Ja. Jesus will uns ewiges Leben geben. Ja. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Nein, denn Jesus gibt uns ewiges Leben. Ja, genau. Und Jesus will uns durch das Leben führen. Ja. Wir sind nicht allein. Nein, wir sind mit Jesus zusammen. Ja, ewig. Ja. Und Jesus will unsere Gebete hören. Ja, hören, genau. Ja. Denn Jesus will uns helfen. Ja, also nicht vergessen, Jesus liebt dich und mich. Amen.